Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Liebe Kybra, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du mitmachst. Du bist islamische Theologin und engagierst dich stark im interreligiösen Dialog. Mhm. Du bist zum Beispiel Teil des Teams vom House of One hier in Berlin. Das ist ein ziemlich ambitioniertes muslimisch-christlich-jüdisches Projekt, bei dem unter anderem ein gemeinsamer Sakralbau entstehen soll. Wir haben eben schon darüber gesprochen, der Bau stockt etwas. Da gibt's so ein paar denkmalrechtliche und auch so finanzierungstechnische Schwierigkeiten. Das ist ja in Berlin nicht ungewöhnlich, dass Bauprojekte länger dauern als geplant.
Ja.
Aber ihr habt nicht nur diesen Sakralbau am Start, sondern ihr macht auch einen sehr schönen Podcast, der heißt 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und du bist eine dieser drei Frauen.
Ja.
Und das heißt, du bist auch eine sehr erfahrene Podcasterin. Du bist sehr viel erfahrener als Podcasterin als ich. Ich habe schon gedacht, vielleicht kann ich heute noch das ein oder andere von dir lernen.
Oh Mann, das, Dankeschön.
Sehr gern. Bevor wir zu einem Thema kommen, wir haben ja vorher gesagt, dass wir uns so ein bisschen über das Thema Beten unterhalten wollen und auch Umgang mit sich selbst. Und das passt ja auch gut zusammen. Bevor wir dazu kommen, würde ich dich gern so ein bisschen noch was zu dir fragen.
Ja.
Und zwar habe ich gelesen in dem biografischen Text, den du mir geschickt hast, dass du in Dillingen an der Donau geboren und aufgewachsen bist. Das ist im schwäbischen Teil von Bayern. Mhm. Und da musste ich natürlich gleich daran denken, dass ich ja auch aus Schwaben komme, aus dem württembergischen Teil von Schwaben, aus dem Schwarzwald. Genau, also wir teilen schwäbische Wurzeln.
Berlin vereint uns.
Und Berlin vereint uns jetzt, ja, als Exilschwaben, genau. Genau, Dillingen an der Donau. Was würdest du sagen, in was für einem Umfeld, so kulturell und religiös, bist du da groß geworden?
Spannend. Also ich finde, Dillingen ist eine schöne kleine Kreisstadt, heißt es. Und ich glaube, Religion, vor allem der christliche Glaube, ist auch sehr präsent, weil wir auch in der Stadt auch sehr oft zum Beispiel Nonnen zu Sicht bekommen. Und für mich ist es immer so eine Sache, wenn ich Nonnen sehe, dann ist es so nicht direkt Sisterhood, aber man merkt schon so, hey, du hast ein Kopftuch, ich habe ein Kopftuch, wir haben längere Röcke an und irgendwie sind wir doch gleich. Und das ist immer so, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so eine Sympathie gegenüber Nonnen. Und ich muss auch immer daran denken, ich war in der Realschule und zwar in Dillingen gibt es keine staatliche Realschule. Es gibt eine Realschule, allerdings ist die an die Kirche gebunden und hat nur als Religionsunterricht evangelisch und katholisch anzubieten. Heißt, ich bin 10 Kilometer weiter immer gefahren nach Lauingen und da gibt es eine staatliche Realschule mit Ethikunterricht. Mhm. Also da sehe ich schon so Religion und genau, ich hätte natürlich auch mich entscheiden können, an den evangelischen und katholischen Religionsunterricht teilzunehmen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kam es dazu, dass wir dann uns doch entschieden haben, nach Lauingen in die staatliche zu gehen und dann doch den Ethikunterricht zu besuchen.
Wer ist wir?
Ah, ich, meine Familie und meine Schwester, ältere Schwester, sie war auch auf der Realschule und sie ist so quasi die Vorreiterin in Bildung in unserer Familie. Und als kleines Geschwisterchen wollte ich natürlich auch auf die Schule gehen, wo sie war. Und mein Bruder ist tatsächlich dann nach mir auch in dieselbe Schule gekommen. Also es ist so ein Familiending geworden, glaube ich.
Okay. Ja. Aber das heißt, ihr habt dann nicht am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilgenommen und sowas wie muslimischen Religionsunterricht gab es wahrscheinlich einfach nicht, oder?
In der Realschule nicht. Das Komische ist, in der Grundschule und in der Hauptschule konnte man als Wahlfach Islamunterricht haben. Allerdings war das immer freitags nachmittags und nur für die türkisch-muslimische Community. Und in der Grundschule und ein Jahr war ich tatsächlich auch auf der Hauptschule. Da hatte ich Islamunterricht, aber auf der Realschule gab es das tatsächlich nicht. Obwohl die Moschee zum Beispiel, das ist die erste mit Minaretten vorhandene Moschee in Bayern, in Lauingen die Moschee, die ist eigentlich zu Fuß gar nicht so weit weg gewesen von der Realschule. Aber sei es jetzt in den Eröffnungs- oder Abschlussgottesdiensten, kam niemand irgendwie auf die Idee, uns auch mal dort mitzunehmen. Das fand ich tatsächlich, finde ich jetzt schade. Damals habe ich das nicht gemerkt, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ja, wo meine christlichen Mitschülerinnen und Schüler in die Kirche gegangen sind, hätte auch eine Gruppe irgendwie in die Moschee gehen können.
Du meinst aus dem Ethikunterricht raus oder?
Nee, zu Anfangs- und Abschluss. Also da gab's, obwohl das eine staatliche Schule war, hatten wir Anfangsgottesdienst und Abschlussgottesdienst, wo die ganze Schule quasi in die Kirche gegangen ist, freiwillig natürlich. Mhm. Und wenn du nicht mitgehen wolltest, dann warst du halt eben in der Schule, hast entweder geputzt, aufgeräumt oder, boah, das war schon krass, Aufsatz geschrieben. Das fand ich schon so ein bisschen so eine Bestrafung.
Ja, putzen ist jetzt auch nicht gerade eine
Belohnung,
ja,
genau,
würde ich sagen.
Ja, genau. Also, irgendjemand muss das ja machen. Okay, dann machen wir es einfach mit denjenigen, die jetzt in der Schule da sind, freiwillig da sind natürlich.
Und das heißt, so deine religiöse Sozialisation hat dann in der Familie stattgefunden, nehme ich an, oder?
Genau, tatsächlich. Also ich habe religiös praktizierende Eltern und seitdem ich auch ein kleines Mädchen bin, also mit 7 Jahren habe ich, glaube ich, meine erste Koranschule auch besucht. Das war in der Moschee dann eben.
In Lauingen.
Und da sind wir dann, am Wochenende gab es dann immer so einen Kurs für Kinder. Dadurch, dass ich türkische Wurzeln habe, bin ich der türkischen Sprache mächtig, aber nicht der arabischen. Mhm. Aber Arabisch spielt halt eben eine große Rolle in puncto Koranlesen. Mhm. Und es ist üblich, dass wir eben Arabisch lernen, nicht zu sprechen, sondern zu lesen. Nur und da muss man halt eben das Alphabet, und das gab es dann eben in der Moschee, da sind wir dann jeden Samstag oder Sonntag, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, und in den Ferien tatsächlich dann öfters hingegangen, um das eben zu lernen.
Okay, also genau. Du hast es dann irgendwann gelernt?
Ja, genau, also in frühen Jahren eigentlich schon, und ich bin echt dankbar dafür, dass meine Eltern das damals noch gemacht haben, wo ich noch klein war, weil ich finde, es wird immer schwieriger, wenn man älter wird und eine neue Sprache lernen möchte. Und genau, dann hatte ich dann eben noch intensivere Kurse in späteren Jahren, wo ich dann ein bisschen schneller war beim Lesen und ein bisschen genauer. Genau.
Und an was kannst du dich da so erinnern aus deiner Familie? Also wie wurde da der Islam so gelebt in deiner Kindheit?
Also bei uns wird auf jeden Fall fünfmal am Tag gebetet. Und es ist üblich, dass vor jedem Gebet ein Gebetsruf, der Muezzinruf, stattfindet. Aber dadurch, dass wir ja in Deutschland sind und die Moscheen, vor allem auch die Lauinger Moschee oder überhaupt, nicht nach außen diesen Muezzinruf ausstrahlen, auch wenn, hätte ich es von Dillingen aus nicht gehört. also es ist nicht so eng mit Moscheen bebaut. Und deswegen haben viele muslimische Haushalte so einen Muezzinruf, Gebetszeitenweckerruf zu Hause. Also es ist so eine ganz normale Uhr mit integriertem Gebetsruf. Wenn es eintritt, dann ertönt einfach da so ein Signal oder so ein Muezzinruf eben. Und das haben wir auch als Wanduhr immer gehabt. Und ich glaube, das sind schon so prägende Sachen, weil als Kind nimmt man das vielleicht nicht so ganz wahr. Aber du weißt, okay, jetzt hat da der Typ aus dem Wecker, also der Muezzin, jetzt gerufen und meine Eltern beten jetzt. Und ich weiß auch, dass wir immer mitgenommen wurden zur Moschee, wenn zum Beispiel in Ramadan gibt es so ein Special-Gebet, der ist auch ein bisschen länger und da durften wir auch immer mit. Und es ist einfach als Kind schon cool zu sehen, wenn man in der Moschee ist und man betet dann auch, also körperlich, wir stehen, wir bücken uns und niederwerfen uns, und es gibt da so Einheiten, wo es man dann gemeinschaftlich macht, also der Imam gibt das dann vor und jeder bückt sich dann oft in demselben Moment, und als Kind machst du ja da nicht mit, aber du schaust das dir an und dann siehst du so, wie alle Menschen dasselbe machen, und das Witzige oder das Tolle ist, überall ist Teppichboden und als Kind möchte man da rennen wie nochmal was, und das sind so gute Erinnerungen, wo ich mir denke, okay, war schon toll, einfach so zu stehen, wo jeder sich irgendwie niedergeworfen hat. Und am Ende durften wir auch immer, wir haben solche Gebetsketten. Das kennt man auch so, im Buddhistischen gibt es, glaube ich, auch Gebetsketten, oder?
Ja, im Christlichen ja auch.
Im Christlichen Rosenkranz. Auch Rosenkranz, genau. Und die durften wir dann mit meiner Schwester immer sammeln im Nachhinein, nachdem das Ganze fertig war. Das war auch immer so ein Highlight, so aufsammeln, wieder oft in die richtige Position einhängen und dann ab nach Hause.
Und dann durftet ihr auch noch ein bisschen auf dem Teppichboden hin und her rennen?
Ja, ja, natürlich. Wir waren schon so in Anführungszeichen artige. Also wir waren schon so, wenn Mama gesagt hat, jetzt wird nicht gerannt, jetzt wird gebetet, dann waren wir so, okay. Ja, also keine musste hinter uns her schimpfen.
Okay.
Aber müsste man vielleicht Mama trotzdem mal fragen, ob es wirklich so war.
Aber genau, du bist wirklich gläubig groß geworden. Ja. Du bist religiös geprägt groß geworden.
Genau.
Und dann hast du dich ja dazu entschieden, islamische Theologie zu studieren, also quasi religiöse Profi zu werden. So.
Ja, das.
Wie kam das?
Das ist, glaube ich, eher meiner Schullaufbahn auf irgendwas irgendwie ein bisschen zu verschulden. Es ist üblich, in Anführungszeichen üblich, wenn man einer der wenigen muslimischen SchülerInnen in der Klasse ist, dass man dann direkt zum Islam-Expertin auserwählt wird. Und so war es bei mir auch seit der 5. Klasse vielleicht, dass nicht nur von den Mitschülern, sogar auch von den Lehrkräften. Also das sind erwachsene Menschen, die dich, Fünftklässlerin, als Islam-Expertin sehen und dir dann irgendwie komische Fragen stellen, wie, keine Ahnung, ja, warum tragen Frauen im Islam Kopftücher? Und ich denke mir, ich habe Wichtigeres zu tun, ich muss meine Diegelblätter sammeln und nicht über Kopftücher sprechen. Und solche Sachen haben mich damals schon ein bisschen belastet, weil ich mir dachte, oh, jetzt kommt da eine Frage, ich habe selber keine Ahnung, aber irgendwie muss ich eine Ahnung haben, weil das doch meine Religion ist oder meine Mama hat ein Kopftuch. Und nein, wir werden nicht geboren mit Kopftüchern. Ich hatte damals auch kein Kopftuch. Also genau, und irgendwann habe ich mir, glaube ich, gedacht, das ist nicht mehr belästigend, sondern es macht mir Spaß, diese Fragen zu beantworten. Und warum mache ich kostenlose Arbeit, wenn ich das auch... Nein, so habe ich nicht gedacht. Aber genau, ich dachte, ich kann mich profilieren in diesem Gebiet und vielleicht kann ich ja tatsächlich noch auch meinen Beitrag in Anführungszeichen leisten, indem ich das studiert habe und tatsächlich eine Person werde, die diese Fragen quasi auch aufnimmt, als Job auch aufnimmt und irgendwie Fragen nach Antworten sucht. Nicht nur für die Fragen der Person, sondern auch primär für mich, das merke ich auch im interreligiösen Dialog sehr, gewisse Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe über mich oder meine Religion und die stellt dann zum Beispiel meine christliche oder jüdische Freundin mir und dann denke ich mir, stimmt, die warum mache ich das eigentlich so oder gibt's da Parallelen? Und genau, das da kam ich so ein bisschen so ins Theologiestudium tatsächlich.
Und dann bist du nach Tübingen zum Studium gegangen. Und ich meine, Tübingen ist ja eine Hochburg des evangelischen, der evangelischen Theologie, ne? Ist, glaube ich, einer der wichtigsten, größten evangelischen Fakultäten in Deutschland, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Das kann gut sein.
Und es ist halt auch noch die schwäbische Provinz. Wie ist es dann in Tübingen, islamische Theologie zu studieren?
Ich war ehrlich gesagt erstmal überwältigt. Ich wusste nicht, dass man islamische Theologie studieren kann, bis mir jemand das in der Abiturzeit gesagt hatte. Und für mich war es schon einfach toll, überhaupt das studieren zu können, weil ich hatte immer von Islamwissenschaften gehört, aber islamische Theologie ist wieder was anderes. Vielleicht ganz kurz, islamische Theologie schaut die Religion von innen, von der Innenperspektive an und die Dozenten müssen muslimische Menschen sein. Und bei Islamwissenschaften schaut man die Religion von außen an und die Dozenten müssen nicht muslimisch sein, also konfessionsgebunden sein. Und genau da überhaupt, dass sowas eben existiert hat, war für mich sehr aufregend und interessant. Und in Tübingen war für mich einfach sehr sympathisch. Ich habe keine Ahnung, was auf mich wartet oder ob das jetzt für andere Theologien irgendwie ein Hotspot ist oder weiß ich nicht. Das war für mich okay. Reutlingen, da kommt mein Papa und mein Opa nicht eigentlich her, aber die haben dort mal gewohnt, als sie zum ersten Mal nach Deutschland gekommen sind. Deswegen so die Sympathie zu Tübingen. Und wer noch nie in Tübingen war, geht mal dahin. Ist richtig eine süße, tolle Stadt, finde ich. Eine kleine, aber feine.
Ich kenne Tübingen. Ich bin Schulfreundin von mir haben da studiert. Ich war da auch auf dreckigen Goa-Partys in meinen 20ern. Das waren auch komische Erfahrungen dann in Tübingen.
Die Partys kenne ich nicht.
Ja, ich habe sie kennengelernt, aber auch nur ein paar Mal. War das denn dann für dich auch eine gute Zeit in Tübingen?
Ja. Also es war schon, hatte Höhen und Tiefen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Einstieg in Uni-Leben, es ist schon cool, man ist irgendwie freier, es ist nicht wie Schule, aber auf der anderen Seite, Arabisch war schon schwer, muss ich sagen. Also wir hatten 4 Jahre lang Arabisch, aber dann auch kein Smalltalk-Arabisch, sondern so Koran-Arabisch, Übersetzen-Arabisch. Und ich finde es so schade, dass ich das so ein bisschen verlerne, weil ich einfach diesen Bezug nicht mehr so krass habe. Aber abgesehen davon war es eine tolle Zeit tatsächlich, ja.
Ja, wie du eben gesagt hast, Tübingen ist schon auch eine ganz süße Stadt und ist halt relativ überschaubar und irgendwie und nett. Ja. Also du hast dich da schon ganz wohl gefühlt so und das war auch ein guter Ort für dich zum Studieren.
Ja, also ich glaube schon, ich war auch zufrieden von meinem Dozenten. Schwierig war es halt nur ich habe 2016 angefangen zu studieren und genau da war einfach die politische Lage in der Türkei nicht so prickelnd. Heißt, dadurch, dass sehr viele auch türkeistämmig sind in diesem Studiengang, weil die muslimisch-türkische Community in Deutschland einfach eine der größten muslimischen Communities sind, war es für mich nicht so ganz einfach, aber ich habe es gut überstanden.
Mhm. Aber deinen Master hast du dann in Berlin gemacht.
Ja.
Und war das für dich dann als Muslimin irgendwie so ein was anderes, dann nach Berlin zu kommen, also aus dieser evangelischen Hochburg Tübingen in so eine kosmopolitisch multireligiöse Stadt wie Berlin, in der es ja auch viele andere Muslime und Muslime gibt. Hast du da irgendwie für dich so eine Veränderung bemerkt?
Ich habe leider in Corona-Zeiten studiert.
Ah.
Und das war halt schon sehr von zu Hause aus. Und mein Masterstudiengang in Berlin war an der evangelischen Fakultät. Heißt, ich war trotzdem immer noch in der evangelischen Schiene drin. Und genau, deswegen habe ich in der Hinsicht, also von der Religionsperspektive, nicht so krassen Unterschied gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist halt, Berlin ist richtig groß. Und ich sehe jetzt immer wieder diesen Unterschied zwischen Schwaben, also Süddeutschland, und Berlin, die Mentalität ist anders. Ich weiß nicht, ob da die Religion einen Einfluss hat, bestimmt irgendwo mehr und weniger, aber überhaupt die Kultur ist auch anders. Ich finde, in Berlin sind die Menschen, weil es ja auch natürlich so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auch gibt, aufgeschlossener, offener, oder weil es eine Großstadt ist vielleicht auch, da habe ich einfach zu wenig die Erfahrung, dass Menschen, und das finde ich manchmal auch negativ, dass Menschen, ihnen ist es egal, wer jetzt auf der Straße wie rumläuft. Also ist natürlich gut, wenn Menschen diese Offenheit mitbringen, aber wenn jemand irgendwie stolpert, auf den Boden fällt, dass Berliner, ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, aber manchmal ist es dann so, oh ja, das ist halt wieder passiert. Aber ich glaube, in kleineren Städten ist es so, oh, kann ich ihnen irgendwie helfen? Ist vielleicht auch nicht mehr so, vielleicht habe ich eine verzerrte Wahrnehmung, das weiß ich jetzt auch nicht, aber da bin ich schon die Person so, ist was, kann ich helfen, oder warum gibt's hier keine Kehrwochen? Warum ist es hier so schmutzig? Also ich habe eher solche Probleme, ja, statt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, religiöse oder online. Da bin ich, glaube ich, so, da suche ich so, ich weiß, Bayern ist schon sehr reicher, also reicher als Berlin jetzt, als Bundesland, aber genau, das ist so für mich so ein Kulturschock gewesen. So, Berlin ist für mich immer noch so sehr schmutzig und ich weiß nicht, ich hätte es mir ein bisschen sauberer gewünscht.
Es ist halt auch sichtlich arm. Also
yeah,
da, wo ich herkomme im Schwarzwald, da in meiner Kindheit gab es eigentlich keine sichtbare Armut.
Yeah.
So, also ich hatte schon auch, es war für mich auch eine lange Zeit immer wieder, waren das so kleine Kulturschocks so vom Haus von meinen Eltern da im Schwarzwald und dann nach Berlin und wieder zurück. Das war schon immer so, oh wow, das ist ja echt völlig anders hier. Aber ja. Aber nochmal auf das religiöse Leben. Hast du denn dann hier in Berlin irgendwie schnell eine Gemeinde gefunden, in der du dich irgendwie heimisch gefühlt hast?
Ja, ich musste nicht suchen. Ich hatte meine Gemeinde schon. Und ich bin auch natürlich direkt, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich meine Gemeinde kontaktiert. So, wer kann mir die Vernetzung hier starten und wie
welche
kann ich
connecten?
Ich bin von der Gülen-Bewegung, genau, von der Hizmet auch. Also eigentlich heißt die Bewegung Hizmet, aber sie wird als Gülen-Bewegung auch verstanden. Da war ich sehr schnell angeknüpft und aufgehoben. Und ich hatte ja auch direkt einen Einstieg mit meinem Job auch, also parallel zu meinem Studium. Ich arbeite bei Forum Dialog und das ist ein Dialogverein eben. Und deswegen, das hat mir vieles erleichtert, also überhaupt diesen Umzug oder überhaupt diese Andockung, dass ich mich nicht alleine fühle, dass ich, okay, diese Menschen waren mir zwar fremd, aber wenn man aus derselben Community kommt, dann ist es so, ich kenne dich nicht, aber irgendwie kenne ich dich doch. Also, dass man da einfach herzhaft aufgenommen wird. Und was ich aber auf jeden Fall auch wertschätze in Berlin ist, wenn ich zum Beispiel draußen bin, also Kreuzberg, Neukölln, da bin ich zwar nicht immer, weil ich in Spandau wohne, aber wenn ich dort mal zum Essen bin zum Beispiel, es ist ein Riesenprivileg, wenn ich auf Google gehe und schaue, wo die nächstgelegene Moschee ist, damit ich kurz beten kann, mein Gebet verrichten kann, dass da einfach, in der Nähe eine Moschee zu finden ist. Das ist so ein Riesenprivileg, weil ich habe die Erfahrung eher, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Bayern wieder blicke oder Baden-Württemberg, so Stuttgart, München, da sind natürlich auch mehrere Moscheen vorhanden als wie bei mir in Dillingen. aber auch wieder meistens so in Stadtteilen, die sehr abseits sind, nicht im Stadtzentrum, wo das Restaurant vielleicht ist, wo ich hin möchte. Und in Berlin gibt's dieses Luxus schon, je nachdem natürlich, in welchem Bezirk man ist. In Stadtmitte ist es ein bisschen weniger oder gar nicht. Aber genau, das ist tatsächlich in puncto religiöses Leben in Berlin für mich, dass mehrere Moscheen vorhanden sind. Muss ja nicht meine Gemeinde sein, aber überhaupt, dass da eine Moschee ist und dass die Türen offen stehen, das ist natürlich auch mal wichtig. Wenn die Türen zu sind, ist ein bisschen blöd, aber meistens sind die offen, dass ich da kurz zum Beten gehen kann. Das ist eine Riesenerleichterung für mich.
Das heißt, du versuchst dann, wenn du betest, auch wirklich in der Moschee zu beten?
Muss nicht sein. Aber wenn ich draußen bin, dann kann ich ja schlecht irgendwie auf der Straße meinen Teppich kurz auspacken, was ich auch nicht, das mache ich auch manchmal, weil wenn es gar nicht geht, aber wenn ich eine Moschee habe, dann habe ich noch, dann habe ich doch diesen Raum dafür. Also es ist für mich wichtig, dass ich 5-mal am Tag bete und einen kleinen Platz dafür habe. Das würde mir auch schon ausreichen, wenn ich zum Beispiel am Brandenburger Tor, da gibt's Raum der Stille für all diejenigen, die das zum Beispiel nicht kennen, ist nicht 24/7 offen, aber wenn es mal offen ist und ich in der Gegend bin, dann kann ich auch da kurz zum Beten. Mhm. Also ich brauche irgendein Räumchen, wo ich kurz mein Gebet verrichten kann. Bei Raum der Stille ist halt das Problem, da gibt's kein WC oder vielleicht gibt's ein eins und ich weiß es nicht, weil ich brauche auch die Gebetswaschung davor. Mhm. Und das ist in Moscheen gegeben und deswegen ist Moschee natürlich Priorität.
Und wenn du 5-mal am Tag betest, ich weiß so wenig vom Islam, zu welchen Zeiten betest du dann?
Die verschieben sich natürlich je nach Jahreszeit, aber wir orientieren uns nach der Sonne und da gibt's nicht so einen Zeitpunkt, sondern so eine Zeitspanne eben. Mhm. Morgens, das ist bis 8 Uhr, also ich glaube so 6:30 bis 8 Uhr kann man das verrichten. Also momentan ist super, weil dann kann ich so um 7:30 aufstehen, mein Gebet verrichten und mich langsam fertig machen für die Arbeit. Oder wenn es Wochenende ist, nochmal ins Bett. Und dann gibt's eben Mittagsgebet, nachmittags, abends und nachts. Also es ist so die Einteilung. Das Nachtsgebet kann ich ja immer wieder daheim verrichten, aber gerade wenn in den Winterzeiten, wenn die Sonne sehr schnell untergeht, verengt sich auch die Zeitspanne in den zwischen Mittag und Nachmittag. Und deswegen müssen die, während ich eben draußen bin, verrichtet werden. Bei der Arbeit habe ich natürlich das Luxus, dass ich hier beten kann. Aber genau, wenn ich draußen bin, dann muss ich eben suchen, wo ich beten kann. Manche türkische Restaurants haben auch so ein Gebetszimmer. Das ist dann auch praktisch.
Mhm. Ja. Betest du dann so vorgefertigte Gebete? Also sind das so Gebets, wie sagt man, also fertige Gebete sozusagen? Oder betest du da so was Individuelles?
Vielleicht muss ich ganz kurz über den Begriff Beten sprechen.
Ja,
weil ich glaube, das ist auch so ein interreligiöser Punkt. Und wir müssen erstmal Begriffe definieren, weil wenn ich beten sage, dann hast du wahrscheinlich schon eine Form im Kopf. Meine christlichen, jüdischen Freunde haben was im Kopf. Ich habe was im Kopf. Und obwohl wir über dasselbe sprechen, kann es sein, dass es unterschiedlich ist. Bei mir, wenn ich über das 5-mal tägige Beten spreche, dann sage ich Hauptgebet, um das zu differenzieren. Und das ist tatsächlich einem Schema. Da muss man ein Schema folgen. Das ist schon fix vorgegeben, dass ich stehe, dass ich mich bücke. Und das sind so Etappen eben. Und ich kann mir die Verse, die ich rezitieren möchte im Gebet, selber aussuchen, aber die müssen aus dem Koran sein und da gibt's so bestimmte Bereiche und also du hast quasi einen Spielraum, aber es ist trotzdem vorgegeben und getaktet. Und das ist eben das Hauptgebet, aber wir haben auch das Bittgebet, was so Freestyle-Gebet ist meines Erachtens. Da kann ich, habe ich eine Auswahl von, ob ich das jetzt auf Türkisch, auf Deutsch, auf Englisch mache, ob ich, keine Ahnung, mir neue Schuhe wünsche oder was auch immer wünsche, oder den Weltfrieden. Ja, da siehst du schon die Spanne von Schuhe bis Weltfrieden. Man kann sich alles wünschen. Und genau, das ist dann eher so Bittgebet und das kann man überall machen, ist nicht an Zeit gebunden, kann man beim Stehen, ohne Gebetswaschung, mit Gebetswaschung, das ist dann egal. Aber beim Hauptgebet, da gibt's eben so ein Muster, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Genau. Also ja, ich folge ein bestimmtes Schemata.
Okay. Und jetzt ist ja Beten, kannst mich jetzt auch gleich korrigieren, wenn du das anders siehst, aber Beten ist ja eine Ausrichtung auf Gott hin.
Mhm.
Vielleicht auch eine Art Dialog mit Gott, würden wahrscheinlich manche sagen. Ne? Und gleichzeitig bist du ja beim Beten auch in einem starken Kontakt mit dir selber.
Mhm.
Und wie wie wichtig ist dieser Kontakt mit dir selber, den du da hast, wenn du betest?
Mhm. Ich glaube, ich sehe das sogar verknüpft. Wir Menschen, also nach der islamischen Lehre ist es so, dass wir Menschen von Gott erschaffen worden sind. Und hier nochmal die Betonung auf Menschen, nicht nur Muslime. genau. Das heißt, das sage ich ganz bewusst, weil um irgendwelche Überlegenheitsgefühle rauszunehmen, also alles, was existiert, ist erschaffen worden. Und genau, da gibt's keine Überlegung zwischen, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie was Besseres oder so. Und Gott sagt dem Menschen, oder der erste Vers, die erste Offenbarung ist Ikra, heißt lies. Und im islamischen Sinne ist es wichtig, das auch so aufzufassen, beziehungsweise ist es auch die Sichtweise von Said Nursi, einem Gelehrten aus dem 19. Jahrhundert. Er sagt, du sollst den Koran lesen, okay, die Schöpfung lesen und dich selbst lesen. Also jetzt bin ich wieder bei sich selbst. Ich muss mich selbst kennen. Ich muss dafür auch Zeit investieren. Und ich finde, es ist auch so ein Prozess. Der Mensch lernt nie aus und ich kann niemals sagen, dass ich mich selber 100% kenne. Auch wenn ich das jetzt behaupten würde, morgen bin ich ein anderer Kybra. Also es ist auch wieder, ich weiß nicht, allein meine Zellen erneuern sich. Wie kann ich mich in Vollkommenheit selbst kennen? Mhm. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist es immer wichtig, dass der Mensch in der Bemühung ist, sich selbst zu kennen. Weil wir die Überzeugung haben, wenn du dich selbst kennst, führt das auch zu Gott, zum Schöpfer, dann lernst du auch Gott auf eine andere Art und Weise kennen. Und wenn du Gott kennst und weißt, wozu Gott das alles erschaffen hat und was deine Rolle hier ist, dann hast du quasi diese Verbindung direkt. Und das Beten kommt in der Hinsicht hinein, diese Beziehung mit Gott aufrecht zu erhalten. Also ich kenne mich, indem ich, das ist jetzt sehr islamisch natürlich, mein Gottesdienerschaft bewusst bin. Und in der Hinsicht möchte ich meine Beziehung zu Gott aufrechterhalten, weil ich mich in dieser Verantwortung fühle, mit Gott meine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und Beten ist eben dieser Kommunikationsweg. Und man sagt auch, es gibt da eine Überlieferung, ein Hadith nennt man das, ein prophetischer Ausspruch, der Ort, wo du Gott am nächsten bist, ist der Zeitraum, wo du bei der Niederwerfung bist. Also das hat, glaube ich, auch viel mit Demut zu tun, so mit der Stirn auf dem Boden. Du weißt, es gibt was Höheres und dass man da quasi auch in einer Armseligkeit und Machtlosigkeitsbewusstsein ist. Und das ist so sehr eng bei uns verknüpft tatsächlich, wo ich sagen kann, ich Mensch, ich habe nicht die Macht und die Kraft, alles zu machen. Ich kann nicht mal, also obwohl ich sage, ich bin Kybra mit diesem Körper, kann ich nicht mal über meine Organe bestimmen. Ich kann nicht sagen, ja, keine Ahnung, die Fette, die sollen jetzt mal einfach weg, verschwinden. Dafür muss ich was machen. Und natürlich gelingt das dann auch nur, wenn Gott mir das ermöglicht, so die islamische Perspektive. Und deswegen sich selbst kennen hat sehr viel mit auch Gottes Erkenntnis zu tun.
Mhm. Jetzt finde ich natürlich Gotteserkenntnis noch eine vielleicht fast schwierigere Sache als Selbsterkenntnis. Mhm. Oder siehst du das anders?
Ja, klar, ist sehr viel größer. Was mir aber erleichtert bei diesem Gedanken ist, und zwar, Said Nursi sagt, auch der Gelehrte, den ich vorhin erwähnt habe, er sagt, Gott, indem Gott etwas erschafft, reflektieren sich seine schöpferischen Namen auf diese Person oder auf diese Sache. Heißt, alle Menschen oder alle Geschöpfe haben eine Reflexion Gottes in sich. Wenn ich jetzt weiß, okay, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Mütter werden ja, ich möchte jetzt nicht Mütter nur auf ihre Barmherzigkeit runter reduzieren, aber die Barmherzigkeit wird ja am meisten mit der Mutter verbunden. So, bei einer Mutter sieht man, okay, die Barmherzigkeit ist sehr stark verankert. Dann weiß ich, okay, Barmherzigkeit, wenn die Person barmherzig ist, dann muss doch der Schöpfer, der die Barmherzigkeit erschaffen hat, noch barmherziger sein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass der quasi, ich habe gewisse Adjektive, Attribute, wo ich sage, okay, wenn dieses Attribut existiert, dann muss der Erschaffer von diesem Attribut das in Vollkommenheit haben. Mhm. Liebe zum Beispiel, weiß ich nicht. Und zum Beispiel, wir sagen, Gott ist der sind alles auch Gottes Namen, by the way. Gott hat 99 Namen bei uns. Und da gibt's auch Rezak, der dich ernährt, der Ernährer. Und wir, okay, du kannst arbeiten, du hast einen Job, dein Chef gibt dir deinen Lohn, aber der vollkommene Ernährer ist Gott. Weil wenn Gott das nicht, wenn Gott dir nicht zulassen würde, dass du die Mahlzeit zum Beispiel zu dir nimmst, dann kannst du das nicht. Und und da einfach zu sehen, okay, das sind alles so Reflexionen Gottes. Oder wenn ich die Natur anschaue, Blumen zum Beispiel, die vernelken, die gehen aber die Knospen, wenn du denkst, die Knospen sind jetzt, ich kenne mich jetzt botanisch nicht so gut aus, deswegen sorry wegen den Begrifflichkeiten, aber wenn die so vernelken und du denkst dir, okay, die sind jetzt abgestorben, da kommt nichts mehr, dann kann es aber doch sein, dass da nochmal eine Blüte rausgeht. Und das zeigt auch uns wieder Gottes Schöpferkraft und dass wir, also wir sind ja eine sehr nach Jenseits orientierte Religion, wir glauben an den Tod, an den Leben nach dem Tod und Gott wird uns quasi so wie die Blume, die vernelkt ist, nochmal ins Leben rufen, also dass wir das auch in der Schöpfung schon sehen. Das alles führt so quasi zu Gottes Erkenntnis. Das Wichtige ist eben zu lesen und lesen nicht nur wortwörtlich zu lesen, sondern zu versuchen zu verstehen und mit dieser Perspektive zu blicken. War ein bisschen kompliziert, wie ich erklärt habe. Ich hoffe, man hat es ein bisschen nachvollziehen können.
Ja, du hast gesagt, also lesen sich selbst, die Schöpfung und den Koran, richtig?
Genau.
Und es hängt eben zusammen.
Genau. Indem man dann auf die Erkenntnis von sich selbst, von seinem, warum bin ich erschaffen worden und wer ist mein Schöpfer und was will er und was will ich. Genau, das ist so quasi verbunden dann.
Ja, es ist mir jetzt aus dem Christentum auch gar nicht so fremd, ehrlich gesagt. Ich habe das in meiner allerersten Podcast-Folge schon mal zitiert. Das ist von einem Jesuitenpater Franz Jalitsch, der auch mal sinngemäß sowas gesagt hat wie: Meine Beziehung zu mir selber lässt sich eigentlich nicht trennen von meiner Beziehung zu den Mitmenschen, zu meiner Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich am Ende alles eins. Oder wenn es auf einer Beziehungsebene hakt, dann hakt es eigentlich auch auf anderen Beziehungsebenen. Also die hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen, diese Beziehung. Und so wie du das gerade beschrieben hast, ist es im Islam eigentlich gar nicht so anders. Also diese unterschiedlichen Beziehungsebenen hängen da auch zusammen.
Tatsächlich, ja. Also es ist natürlich, wenn man so möchte, also jetzt, visuell, eins ist auf der horizontalen und eins auf der vertikalen Ebene. Aber es gibt auch eine Überlieferung und da bin ich voll bei dir, was du jetzt auch vorhin gesagt hast. Und zwar besagt es, du kannst den vollkommenen Glauben nur dann erlangen, wenn du auch das Gute für deine Mitmenschen wünschst. Und das ist eben der Punkt. Wenn ich gut zu meinen Mitmenschen bin und die Beziehung zu ihnen aufrechthalte, das kann ich auch mit anderen Worten so sagen, den gesellschaftlichen Zusammenhang mich dafür einsetze, dann arbeite ich quasi für das Wohlgefallen Gottes. Und das ist wieder nochmal die Kette von ich weiß, ich akzeptiere alle Menschen, alle Geschöpfe als Geschöpfe Gottes. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Reflexion Gottes heißt, wenn ich jetzt einem Menschen etwas Böses antun würde, würde ich ja eigentlich die Reflexionen Gottes Schaden hinzufügen. Und aus dieser Perspektive dürfte ich eigentlich sowieso keinem Menschen schaden oder einem Tier oder irgendwelches Lebhaften oder auch Leblosen. Und in der Hinsicht ist es tatsächlich schon wichtig, dass die Beziehung zu allen Geschöpfen und aber auch die Beziehung zu Gott schon irgendwie zusammenhängt. Aber letzten Endes führt alles bei uns zu dem Gedanken die Absicht, Wohlwollen Gottes zu erlangen. Und sodass wir quasi unser Job hier erledigt haben.
So. Wenn du eben gesagt hast, dass die Beziehung zu den Mitmenschen aber auch wichtig ist, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen, denke ich, könnte man ja auch sagen, die Beziehung zu dir selber profitiert ja auch davon, wenn du gut bist zu deinen Mitmenschen oder eine gute Beziehung zu deinen Mitmenschen unterhältst. Ne? Also ich meine, würde ich sagen, mir geht's besser, wenn ich irgendwie ein gutes Verhältnis zu meiner Familie, zu meinen Freunden und Freundinnen habe. Also ich tue ja dann auch was für mich eigentlich, wenn ich mich um die Menschen um mich rum kümmere.
Absolut. Und ich finde, man sagt ja auch immer, du kannst nur dann Frieden mit anderen schließen, wenn du überhaupt den Frieden mit dir selbst geschlossen hast. Und ich glaube, das ist schon so eine eigene Sache. Man muss erstmal mit sich selbst d'accord sein, um überhaupt die Freude, die man in sich selber gefunden hat, nach außen irgendwie projizieren zu können. Natürlich kann man alles irgendwie vorspielen, scheinheilig sein, aber da darf man nicht vergessen, Gott sieht die Herzen, auch wenn wir etwas vormachen. Also es ist hier nicht so ein, jetzt machen wir mal eins auf Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt geben wir mal Hand und Hand und alles ist schön. Aber innerlich denken wir, oh Gott, ich möchte mit der Person nichts zu tun haben. Also das ist natürlich nicht gemeint und da ist schon ein aufrichtiges. Und manchmal muss man sich da auch ein bisschen aufpushen, weil es ist nicht nun mal einfach, mit jeder Person gut zu sein. Man muss auch nicht mit jeder Person irgendwie eng befreundet sein. Das ist auch nicht so der Sinn dahinter. Aber wichtig ist, dass du das von dir aus nichts Böses dem anderen zukommen soll. Wenn du mit der Person nicht irgendwie gut auskommst, die Energie nicht gestimmt hat, dann kannst du zumindest mal Hallo sagen. Mhm. Also das so. Kein irgendwie, genau, du musst ja nicht mit dem irgendwie Kaffee trinken. Aber zumindest mal begrüßen und fertig.
Vielleicht nochmal auf die Beziehung zu dir selber zurück. Lebst du denn weitgehend im Frieden mit dir selber?
Also es hat natürlich immer Höhen und Tiefen. Okay. Ich hoffe natürlich, dass es immer im guten Bereich ist. Also was heißt guten Bereich? In einem Bereich, wo ich kein Selbstzweifel oder weiß ich nicht so. Der Mensch hat ja immer so ein Ist-Zustand und Soll-Zustand. Und man möchte ja natürlich immer so im Soll-Zustand sein und sich einreden so, eigentlich geht's mir gut. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man manchmal einsieht, nee, jetzt geht's mir einfach scheiße, wenn ich das so sagen kann. Und in den Momenten, dass man sich auch da nicht so krass belasten darf, weil manchmal hat man nun mal so eine inneres Tief, sage ich jetzt einfach mal, da macht man vielleicht auch, wenn ich jetzt im Hinblick auf gottesdienstliche Handlungen anschaue, dann kann man einfach nicht so viel machen oder es vergehen einfach Tage, wo ich nicht so viel für meinen Glauben, für meine Religion gemacht habe, da auch nochmal zu schauen, war ich überhaupt in der Lage und nicht so streng mit sich zu sein. Mhm. Und Schicksalsschläge oder was man auch nennt, also muss ja nicht unbedingt Menschen, die jetzt nicht an Schicksal glauben oder mein Schicksalsgedanke ist jetzt auch kein, was determiniert ist. Wir glauben an den Schicksal, allerdings nicht in einer vollen Determiniertheit, weil der freie Wille auch noch einen riesen Aspekt spielt. Aber dennoch glaube ich daran, dass eben Gott auch irgendwie eine Leitung eben im Leben des Menschen auch hat. Und manchmal trifft es dich halt eben schwerer, sei es eine Krankheit, sei es ein familiärer Zustand, weiß ich nicht. Und da kann es schon mal dazu kommen, dass man irgendwie denkt, okay, ich schaffe jetzt nichts mehr und mein innerer Frieden ist momentan ganz gestört. Hm. Und daher finde ich eben wichtig, dass man eine Community hat, Menschen um sich hat, die einen auffangen oder überhaupt dir den Raum geben, dass du einmal dich zurückziehen kannst. Mhm. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, eben die mit den richtigen Menschen befreundet zu sein und einfach zu sehen, okay, jetzt judgen die mich nicht oder jetzt geben die mir den Raum, ohne zu sagen, ja, was soll das jetzt? Das ist keine Ahnung, was auch mal gesagt werden kann. Aber ja, da bin ich echt dankbar, dass ich so eine Community, also auch als Gemeinde oder auch Familie habe, die mich unterstützen tatsächlich. Mhm.
Es ist ja dann aber auch eine Frage, also wenn du eben, wie du gesagt hast, wenn es dir nicht schlecht, nicht gut geht, wenn du vielleicht irgendwie gerade auch dich nicht so um deinen Glauben kümmern kannst, wie du es gerne möchtest. Wie du gesagt hast, ist ja dann auch wichtig, freundlich zu sich selbst zu sein, ne? Und sich eben nicht irgendwie noch irgendwie selber eins auf die Rübe zu geben dafür, dass es einem gerade schlecht geht und man gerade nicht so richtig klarkommt oder so. Gibt es denn da im Islam so Anhaltspunkte, also zum Thema Freundlichkeit mit sich selber vielleicht?
Also der Gedanke von dein Körper, du brauchst deinen Körper, damit du auf dieser Welt existieren kannst. Wir glauben an die Ruh, sagen wir, aber das wird meistens mit Seele übersetzt, aber Seele ist schon sehr christlich konnotiert. Aber dennoch glauben wir, dass, also das, was mich ausmacht, ist nicht mein Körper. Weil mein Körper ist quasi so eine Schale, damit ich in 3D hier leben kann. Mhm. Aber Kübra ist darüber hinaus mehr, weil Kübra wird auch im Jenseits weiter existieren, ohne diese Schale. Und unser Körper wird quasi von Gott uns geliehen. Du musst mit dir selbst, also du musst schauen, dass du diesen Leihgut, sage ich jetzt mal, deinen Körper gut behandelst. Mhm. Du musst schauen, dass keine Unfälle baust oder keine Ahnung, es nicht schadest, willentlich, natürlich unabsichtlich, das ist was anderes. Oder wenn dir irgendwie Schaden zugefügt wird, ist wieder was anderes. Aber dass du dich bestmöglich um dich kümmern musst, aber auch um deine Seele. Also wenn dir Menschen schaden, wenn ich jetzt zum Beispiel von Gewalt spreche, muss ja nicht physisch sein. Es gibt ja auch sehr, nicht physischer Gewalt, sondern
seelische Gewalt.
Genau, seelische Gewalt, also mit Worten. Und da, dass man einfach sagen kann, dass diese Menschen, von denen muss ich mich distanzieren. Die kommen mir nicht zugute, die schaden mir. Und mir schaden heißt eben, ich kann dann nicht mehr auf mein Leihgut aufpassen, so wie ich es gerne haben möchte. Und deswegen muss ich mich jetzt davon distanzieren. Also da in der Hinsicht müssen wir schauen, dass wir mit uns gut umgehen und mit uns gut umgehen lassen. Also niemand sollte sich von einer anderen Person erniedrigen lassen, weil der Mensch, die Seele des Menschen ist unantastbar, könnten wir vielleicht hier sagen. Und genau da ist also die Würde auch gleichgesetzt hier. Und da gehe ich auf jeden Fall, also da könnten wir dieses Grundgesetz tatsächlich auch fest im Islam verankert sehen.
Also so dieses, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Genau.
Das würdest du also auch aus islamischer Perspektive unterschreiben.
Ja.
Nochmal auf das Beten und den Umgang mit dir selber zurück. Hast du denn das Gefühl, also du hast ja eben gesagt, dass wenn es dir nicht gut geht, für dich total wichtig ist, eine Community zu haben, die dich auffängt und die gut zu dir ist und die dafür sorgt, dass es dir vielleicht auch bald wieder besser geht. Spielt denn da zum Beispiel auch Beten eine Rolle? Also wenn es dir nicht gut geht, hilft dir dann Beten zum Beispiel?
Total. Wir haben sehr viele Gebete. Und auch der Koran, es ist zwar unsere heilige Schrift, aus der wir auch täglich versuchen zu rezitieren, also im Gebet vor allem auch, aber es ist auch ein Heilbuch, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben sehr viele Bittgebete, die wir aussprechen, die aus den Versen aus dem Koran rauskommen. Weil wir verstehen auch unsere heilige Schrift, also der Koran wurde in 23 Jahren vervollständigt. Also es gab eine Offenbarungszeit von 23 Jahren. Und immer zu unterschiedlichen Anlässen, was der Prophet, Friede sei mit ihm, auch durchgemacht hat. Zum Teil waren es Antworten auf die Situation, wo er war, oder aber auch Verse, die ihn in erster Linie Trost geschenkt haben. Und der Koran ist in sehr vielen Versen, hat die Redewendung mit du. Also der Adressat bist du, der Lesende. Mhm. Obwohl du weißt, okay, das wurde dem Propheten offenbart. Also er ist eigentlich du, aber indem ich das lese, dann bin ich du. Und da ist eben schön zu wissen, auch der Prophet war ein Mensch und er hatte auch Krankheiten oder auch andere Propheten wie zum Beispiel Hiob, die wirklich mit sehr großen Krankheiten und Schicksalsschlägen eben konfrontiert worden sind. Und es ist also menschlich und wir sagen da im islamischen Sinne sagen wir immer, das sind Prüfungen, mit denen wir konfrontiert werden. Und ich bin nicht allein auf der Welt, die mit diesen Prüfungen konfrontiert wird. Es waren schon andere da, es werden schon andere kommen. Und da gibt's eben bestimmte Gebete, die man aussprechen kann, die mir persönlich helfen. Das kann natürlich jeder ein bisschen subjektiv auch beurteilen, aber ich komme, glaube ich, auch aus einer Familie, Tradition, wo ich weiß, wenn ich bestimmte Gebete ausspreche, dass es mir dann einfach besser geht, dass es mir einfach Heil gibt. Und
hast du da ein Beispiel?
Ja, und zwar allein auch die Perspektive. Und zwar gibt es da zum Beispiel eine Überlieferung, die Tochter vom Propheten, sie hat mal so eben ihrem Vater gefragt, so bring mir doch mal was bei, damit es bei mir daheim immer was zu essen gibt und dass ich mich nicht fürchten muss vor Armut, damit ich meine Kinder auch nähren kann. Und genau, und er meinte, dann sprach er halt eben ein Gebet aus, dass sie das jeden Tag vorm Bett gehen quasi aussprechen kann. Und das allein reicht mir, es ist so simpel eigentlich. Und das, da sehe ich dann, okay, das kann ich tatsächlich machen. Und wenn man dann so im eigenen Leben sieht, okay, das hat tatsächlich eine Wirkung. Von außen kann man natürlich sagen, vielleicht ist es Placebo-Effekt, ich weiß nicht, was es ist. Aber wenn es mir in dem Moment hilft, ist es gut für mich. Weil ich weiß dann, okay, ich habe jetzt mein Schutzschild aufgebaut, so wie bei Harry Potter, die sprechen ja auch so einen Zauberspruch aus, damit dann die ganzen Wesen nicht an sie rankommen können. Und wenn ich dann meine Gebete ausgesprochen habe, dann habe ich mein Schutzschild für den Tag oder für eine bestimmte Zeit, muss ich aber immer erneuern, weil sich dieser Schutzschild eben nochmal dann auflöst.
Mhm.
Und genau, deswegen, solche Sachen, solche aus der Tradition kommenden Beispiele, die helfen mir tatsächlich, wo ich dann weiß, okay, die kann ich machen und dann bin ich auf der sicheren Seite für mich.
Mhm. Erstmal. Und kannst du sagen, wie dieses Gebet lautet, was du jetzt gerade meintest?
Ja, also und zwar, warte, ich muss jetzt überlegen, welches war das? Ich glaube, es gibt drei Suren, also Kapiteln im Koran, und zwar Felak, Nas und Ikhlas, diese drei. Und die kann man dann sollte man rezitieren, bevor man zum Schlafen geht. Also ich würde das jetzt nicht auf Arabisch einfach mal, es ist ein bisschen länger, so okay. Lang nicht, aber genau, also wenn die Muslimischen unter euch wissen, wovon ich spreche, dann genau, einfach mal googeln, wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr Sure, also Kapitel, Felak, Nas und Ikhlas eingibt, dann findet ihr das schon.
Das heißt, wenn du die betest du die auch auf Arabisch?
Genau, okay. genau. Es ist tatsächlich, ich könnte es auch natürlich auf die Übersetzung aussprechen, aber Original Koransprache, also arabische Koransprache, hat für uns auch nochmal so einen anderen Effekt, weil jede Übersetzung ist eine Interpretation und da geht auch was verloren, und deswegen ist es für uns wichtig, bei bestimmten, also Hauptgebet sowieso, aber bei bestimmten Gebeten auch die Originalfassung zu benutzen. Mhm. Natürlich ist es immer ganz wichtig, die Übersetzung zu wissen, weil sonst, auch wenn man die Übersetzung nicht weiß, hat es, finde ich, eine Kraft, weil das ist in dem Moment so eine Zauberformel, da musst du nicht wissen, was da steht. Und aber genau, überhaupt dieses Wissen zu haben, okay, Gott ist bei mir und ich spüre mit diesem Gebet Gott, dass er mich sieht, das ist, glaube ich, das ist so was Erleichterndes, weiß ich nicht. Ja.
Und du hast vorhin gesagt, so Bittgebete darfst du dann aber auch auf Türkisch oder Deutsch oder in jeder Sprache, die dir gerade so einfällt.
Genau.
Hast du da so eine, in welcher Sprache betest du?
Meistens auf Türkisch, glaube ich. Also Türkisch ist meine Sprache, die ich, in der ich auch die Religion gelernt habe. Später im Studium habe ich dann eben natürlich mehr Deutsch, also wenn es um Islam ging, auch Deutsch im Fokus gehabt. Aber Türkisch ist, glaube ich, so meine Religionssprache, auch irgendwo neben Arabisch. Genau, da fühle ich mich, glaube ich, so, da artikuliere ich mich tatsächlich, glaube ich, besser im Gebet, weil ich dann auch sehr viele Gebetsbücher auf Türkisch gelesen habe, wovon man ja auch so ein bisschen Floskeln und Wörter so ein bisschen mitnimmt.
Okay.
Bilingualität schaltet sich aber auch hier ein. Also, dass meine Gebete manchmal auf Türkisch anfangen und vielleicht auf Deutsch enden können, das kann manchmal auch passieren.
Vielen Dank. Möchtest du noch was Wichtiges sagen oder was dir besonders wichtig ist zum Thema Beten? Ich finde, du hast jetzt schon ganz viel erzählt.
Ja, ich finde auch. Vielen lieben Dank überhaupt, dass ich heute bei dem Podcast da sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ja, gerne, liebend gerne. Und ich würde vielleicht nochmal so auch als Wunsch, man kann es auch als Gebet mitnehmen. Ich wünsche mir tatsächlich, oder ich bete auch für den Weltfrieden oder für mehr Verständigung in der Gesellschaft. Und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du auch dich auf die Suche machst nach Menschen aus unterschiedlichen Religionen und dich mit denen in Kontakt begibst. Und ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe auf diesem Wege. Und genau, wir haben jetzt auch schon gesehen, Schwaben vereint uns. Aber ich bin mir sicher, wenn wir mehr grübeln würden. Jetzt haben wir auch mehr von der islamischen Seite was gehört, aber wenn wir wahrscheinlich auch später mal so über Buddhismus und Islam vergleichen würden, kämen wahrscheinlich sehr viel Themen.
Ich glaube auch, also Religionen teilen dann doch irgendwie immer eine ganze Menge so. Also da gibt's ja auch kluge Bücher darüber. Aber eine Frage fällt mir doch noch ein beim Thema Beten, und zwar gibt's im Islam auch sowas wie so diese Fürbittgebete im Christentum, also dass man eigentlich für andere Menschen was Gutes wünscht. Es ist einfach spielt ja im Christentum eine wichtige Rolle, diese Fürbittgebete, und im Buddhismus gibt's die Metta-Meditation, wo man anderen Menschen Wohlwollen sendet sozusagen. Gibt es sowas Vergleichbares auch im Islam?
Die heißen zwar nicht Fürbitten, das sind auch ganz normal im Kategorie Bittgebet, aber für andere was mitbeten oder andere Menschen in das eigene Gebet zu integrieren, ist auch ein Gebot. Also es ist auch es ist auch gewünscht im Islam, dass man das macht, weil genau, da gibt's wie gesagt eine Überlieferung, wenn du das Gute für deine Mitmenschen auch nicht wünschst, dann erlangst du nicht den zum wahren Glauben.
Willst du vielleicht zum Abschluss verraten, wer der letzte Mensch oder die letzten Menschen waren, die du in so Bittgebete eingeschlossen hast?
Oh, ja, keine konkreten Menschen, sondern Menschengruppen. Also ich bete in der letzten Zeit oder seit 2 Jahren sehr viel auch für die Menschen in Gaza. im Heiligen Land, genau, für alle leidenden Menschen. Aber ich habe auch bestimmte Personen, für die verstorben sind, für die ich auch ein Gebet ausspreche. Weil, wie gesagt, wir glauben an das Leben nach dem Tod. Und niemand von uns hat ein VIP-Ticket ins Paradies. Und deswegen ist es auch bei uns ganz wichtig, dass wir für Verstorbene beten, dass Gott sie mit Barmherzigkeit aufnimmt und dass die Personen doch letzten Endes doch Gottes Wohlgefallen entsprochen sind und ins Paradies kommen. Und genau, da habe ich so ein paar Leute, auch Oma, Opa, für die ich tatsächlich jeden Tag auch bete, dass die gut mit Barmherzigkeit Gottes aufgefangen werden.
Mhm. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Ideen habt, wen ich unbedingt interviewen sollte, schreibt gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Der tolle Titeltrack, den ihr hier hört, heißt übrigens Owl und ist von Phantom Horse. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.